Gott und die Welt. Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, der Leonie Walder. Die katholische Kirche hat in letzter Zeit immer wieder wegen Missbrauchsskandal Schlagzeilen gemacht. Viele von diesen Fällen werden jetzt aufgeschafft. Und es wird klar, Missbrauch ist nicht nur ein Problem in der katholischen Kirche. Auch andere Kirchen wollen darum besser anschauen. Die evangelisch reformierte Kirche Schweiz, kurz die EKS, plant eine Studie, die Licht ins Dunkle bringen soll. Über diese Studie habe ich mit Stefan Jütti von der EKS geredet. Auch die SEA, die Schweizerische Evangelische Allianz, will sich gegen Übergriff einsetzen. Sie haben darum das Netzwerk «Gemeinsam gegen Grenzverletzung» mitgegründet. Über das hat mir der SEA-Co-Generalsekretär Andi Bachmann-Roth mehr erzählt. Die evangelisch reformierte Kirche Schweiz plant eine dreijährige Studie zu sexuellem Missbrauch. Die Studie hat drei Ziele, sagt Stefan Jütti. Er ist der Leiter der Abteilung Kommunikation der EKS.
Das eine ist, wir wollen wissen, in welchem Umfang sexueller Missbrauch bei uns in der evangelisch reformierten Kirche in der Schweiz ein Thema ist, ein Problem ist. Wir wollen wissen, welche Konstellationen, Tätertypen, Situationen, Abhängigkeitsverhältnisse etc. Besonders anfällig sind für Missbrauch, damit wir das in der Prävention und in den Schutzmassnahmen gut können berücksichtigen können. Und das Dritte, was uns ganz wichtig ist, wir haben ja Meldestellen, eigentlich in allen Mitgliedskirchen, in allen Kantonen in der Schweiz. Und wir möchten über das heraus gerne Betroffenen die Möglichkeit bieten, sich vollständig anonym zu melden und nachher mit dem auch mitzuhelfen, dass wir uns als Institution verbessern und sicherer werden, als wir es heute sind.
Der Kern dieser Studie ist eine repräsentative Befragung der Schweizer Bevölkerung.
Dort werden 80'000 Personen aus der Schweizer Bevölkerung angeschrieben und man hofft dann, dass man ein Rücklauf hat von etwa 20'000 Antworten. Also das geht dann über mehrere Runden. Und von diesen 20'000 Antworten tun wir erheben, ob die Betroffenen Missbrauch erlebt haben und wenn ja, in welchem Umfeld, auf welche Art und Weise etc. Und dort werden natürlich dann nicht nur die evangelisch reformierten Kirchen, sondern auch andere Kirchen, andere Institutionen, andere Gesellschaftsbereiche mit erfasst. Und durch das, dass man die anderen mit erfasst hat, kann man nachher nicht nur herausfinden, oh, wie häufig ist das denn bei uns im Verhältnis zu dieser und dieser Institution, sondern wir können auch herausfinden, was sind denn die spezifischen Schwachstellen, die wir haben, wo sind wir besonders anfällig.
Damit man also herausfinden kann, was man als reformierte Kirche besser machen kann, hilft es, wenn man zuerst das Gesamtbild anschaut. Darum werden ganz breit Leute zu ihren Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch befragt und nicht nur Menschen aus der reformierten Kirche. So sieht man zum einen, was gibt es grundsätzlich für Strukturen, die Missbrauch begünstigt und was sind die spezifischen Problemfelder der Kirche. Man hat also momentan noch keine repräsentativen Zahlen zu den Fällen in der reformierten Kirche Schweiz. Aber dieses Jahr ist eine Studie publiziert worden von der Reformierten zu Deutschland. Die Ergebnisse haben auch die reformierte Kirche Schweiz zum Nachdenken gebracht, sagt Stefan Jütti.
Der hat sich eben herausgestellt, dass Punkte, wo wir eigentlich immer denken, das erhöht unsere Sicherheit, durchaus eben auch schwierig sein. Also ich nenne ein paar Beispiele. Partizipative Strukturen, eine föderalistische Organisation und den Aufbau von Kirche. Keine starke Amtskirche mit einer starken Amtshierarchie, sondern eher informelle, flache Hierarchien. Das sind alles Punkte, wo wir immer denken, ja, die stehen ja eigentlich auf der Plusseite, das macht uns sicher. Das sieht jetzt in der EKD-Missbrauchsstudie nicht so aus. Und das sind natürlich Fragen, die uns jetzt sehr stark beschäftigen.
Das ist eben jetzt auch mit ein Grund, warum man in der Schweiz genauer anschauen will. Anfällig für Machtmissbrauch sind grundsätzlich Situationen, wo man es mit einem Machtgefälle zu tun hat.
Also jemand, der Hilfe braucht, sucht jemanden auf, der Hilfe spendet. Quasi so. Seien das jetzt Seelsorgesituationen, Beratungssituationen etc. Wo ja aus Gründen von Datenschutz und Persönlichkeitsrecht, wo Menschen haben, jetzt nicht in einer Öffentlichkeit stattfinden, oder, sondern halt wirklich oft unter vier Augen. passieren. Das sind Orte, wo man sehr genau muss hinschauen muss. Das weiss man aber auch schon seit einer Zeit, da ist man schon recht sensibel. Was jetzt die EKD-Missbrauchstudie hat gezeigt, ist, es gibt nicht einen bestimmten kirchlichen Bereich, wo man kann sagen, der ist besonders gefährdet. Also man hat gedacht, ja, das dürfte jetzt in der deutschen Kirche sicher die Diakonie sein, also die ganzen Werke mit Heim, Schulen, Spitälern etc. Und das hat sich jetzt so nicht erwiesen. Also zum Beispiel auch das Pfarrhaus war ein Ort gewesen, wo Missbrauch passiert. Und das, was uns sehr interessiert ist, was passiert eigentlich, wenn man Missbrauch jetzt nicht nur in Bezug auf Professionelle, die bei uns arbeiten, misst, sondern wie ist denn eigentlich der Umgang von Ehrenamtlichen und Freiwilligen untereinander in der Kirche? Das sind Punkte, wo wir hinschauen und wo wir sehr gespannt sind, was die Resultate werden sein und wie dass wir dort besser werden können.
Auch wenn die Studie in der Schweiz noch aussteht und das Ergebnis erst 2027 herauskommen, ist man in den letzten Jahren sensibilisiert worden und hat schon verschiedene Präventionsmassnahmen getroffen. Da sind dann die reformierten Kantonalkirchen verantwortlich. Die haben jeweils eigene Schutzkonzepte.
Das, wo wir jetzt gerade dran sind, sind die verschiedenen Schutzkonzepte einander vorzustellen und zu schauen, gibt es irgendwie einen Mindeststandard zu den verschiedenen Themen, wo alle sollen ihn einhalten oder gibt es zum Beispiel zum Teil auch Begriffe, die man einfach gleich verwenden will. Also das ein bisschen harmonisieren. Schutzkonzepte sind eigentlich in fast allen Mitgliedskirchen schon seit längerer Zeit in Kraft. Und das geht konkret um folgende Sachen. Leute, die mit Menschen arbeiten, die jetzt eben aufgrund von ihrer Lebenssituation, von ihrem Alter oder was auch immer, besonders bedroht sind oder besonders schützenswert sind, die haben eigentlich einen Privatauszug vorzulegen. Also einen Sonderprivatauszug, Strafregisterauszug, haben wir früher gesagt dazu. Das ist etwas. Nachher haben wir innerhalb von der Ausbildung und Weiterbildung verschiedene Präventionsschulungen und Sensibilisierungen von sie. Und es geht auch darum, dass man in der Kirche insgesamt zu einer Kultur kommt, wo man sagt, wir sind nicht Kirche, die wegschaut, sondern wir schauen her und die lieber eigentlich zu viel sagen, dass wir etwas schräg finden, als dass wir das nicht machen. Und an dem sind wir eigentlich überall schon am Arbeiten. Jetzt geht es darum, sicherzustellen, dass das überall passiert und sicherzustellen, dass wir voneinander lernen können, was hat gut funktioniert, was kann man noch verbessern.
Und da soll eben dann auch die Studie helfen, um möglichst alle Problemfelder zu erfassen, damit man entsprechend reagieren kann. Durch die vielen Missbrauchsfälle, die in den verschiedenen Kirchen aufgedeckt worden sind, haben viele Leute ihren Glauben an Kirchen ganz allgemein verloren. Der Stefan Jütt ist aber überzeugt, dass das Aufdecken und Anschauen trotzdem der beste Umgang mit diesen Fällen ist.
Also ich denke, eine Institution, die angesichts von Missbrauch, von sexuellem Missbrauch, der in ihren Reihen passiert und was sie zu verantworten hat, sich jetzt fest und zu lang mit der Frage beschäftigt, wie das sie wieder Vertrauen gewinnen kann, ist gar nicht so vertrauenswürdig. Ich denke, das Einzige, was die Institution machen kann, ist wirklich sagen, wir wollen zum sicheren Ort werden für die Menschen, die sich bei uns aufhalten. Wir schauen her, wir machen das ganz transparent, wir diskutieren darüber, wo unsere Präventionsmassnahmen greifen, wo das es noch nicht gelingt. Weil ich bin überzeugt, dass Menschen, die der Kirche den Rücken zukehren wegen Missbrauchsgeschichten, das nicht machen, weil sie sagen, oh, die haben das aufgeschafft und da ist etwas vorgekommen, sondern weil sie sagen, hey, die haben es viel, viel zu lange nicht aufgeschafft oder weil sie ihnen nicht glauben, dass sie jetzt wirklich alles öffnen, wirklich hinschauen und sich wirklich ändern.
Und zum Abschluss wollte ich vom Stefan Jütte noch wissen, warum er trotz allen Skandalen ein Teil von der Kirche bleiben will.
Warum ich selber die Kirche einen tollen Ort finde, das hat ganz viele Gründe, aber jetzt vielleicht gerade in Bezug auf das Thema sexueller Missbrauch. Ich habe im letzten halben Jahr erlebt, wie wahnsinnig lernfähig die Kirche ist. Und über Jahrzehnte in Narrative war immer, dass sexueller Missbrauch nicht ein Spezialthema ist, das sie irgendwie angeht, sondern wo halt sie so betrifft, wie alle anderen auch betrifft. Und man lernt halt ein bisschen dazu und wird besser. Jetzt wirklich hat kapiert, nein, wir wollen dort anders werden und wir wollen das machen und das darf Geld, Zeit, Mühe kosten. Und was ich berühren vom Vertrauen, das die Betroffenen haben, die ja den Missbrauch erlebt haben und dann trotzdem den Mut haben gefunden, sich an uns zu wenden und zu sagen, hey, wir wollen euch helfen, dass ihr eine sichere Institution werdet. Also die Kirche, die das geschafft hat, das ist eine Kirche, die mich motiviert dabei zu
sein. Ich habe es am Anfang schon angetönt, das Thema Machtmissbrauch und im Speziellen auch sexueller Missbrauch beschäftigt auch andere Kirchen. Die SEA, die Schweizerische Evangelische Allianz, ist ein Zusammenschluss von verschiedenen reformierten Kirchen und auch Freikirchen. Der Andi Bachmann-Roth ist dort der Co-Generalsekretär. Und er sagt, dass sich viele Kirchen aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Wir haben festgestellt, dass im Netzwerk der Allianz Institutionen und Kirchenverbände gibt, die da schon unglaublich weit sind und schon ganz viel gemacht haben, auch schon seit vielen Jahrzehnten an dem Thema arbeiten. Und man merkt, dass das wirkt wirklich. Dort sind Menschen sicherer. Darum haben wir jetzt ein Netzwerk gegründet, das heisst gemeinsam gegen Grenzverletzungen, wo wir die Möglichkeit bieten, wo die Verbände und Kirchen helfen können, besser zu werden im Umgang. Weil es geht nur, dass jede Institution, jede Kirche am Schluss selber auch Verantwortung übernimmt und konkret an Massnahmen schafft, die in dem Kontext, wo sie arbeiten, greifen. Weil es ist ein grosser Unterschied, wie Prävention zum Beispiel in einem Lager von Kindern und Jugendlichen muss aussehen oder zum Beispiel in einem Seelsorgesetting, wo zwei Leute in einem sehr intimen Gespräch sind. Da braucht es ganz unterschiedliche Massnahmen. Und darum müssen wir hinschauen, überlegen, was ist bei uns das potenzielle Risiko und was müssen wir da für Massnahmen treffen. Und zum Schluss zum Beispiel konkrete Verhaltensstandards definieren, die in einer Institution oder in einer Kirche gelten.
Die Idee des Netzwerks ist, dass verschiedene Kirchen und auch Fachverbände sich zusammen für einen wirksamen Umgang mit Grenzverletzungen einsetzen. Die Grundlage von diesem Zusammenschluss ist ein Grundlagenpapier, eine Charta. Dort drin sind Grundhaltungen, Präventionsmassnahmen und auch Vorgehen bei Krisen festgehalten. Konkrete Massnahmen sollen aber, wie es der Andi Bachmann-Roth schon gesagt hat, dann alle Kirchen selber festlegen. Das hat die SEA selber auch innerhalb von ihrem Team gemacht.
Zwei Themen waren zum Beispiel, wie begrüßen wir uns? Das ist ja sehr unterschiedlich, wie die Leute das gerne haben. Wollt man immer umarmt werden bei einer Begrüßung oder Küsschen bekommen? Und da haben wir jetzt entschieden, dass wir uns grundsätzlich zum Beispiel die Hand geben zur Begrüßung und nicht Umarmungen üblich sind. Und dass wir Gespräche im Zweiersetting, wo auch Leute von unterschiedlichen Geschlechtern dabei sind, immer in einem Raum machen, wo man zum Beispiel die Türen offen lässt. Oder in einem Raum machen, wo durch Glastüren einsehbar ist. Einfach um ein Setting zu schaffen, das einerseits Vertraulichkeit möglich macht, aber andererseits auch verhindert, dass man einen Rahmen schafft, der ausgenutzt werden kann, für Stillnähe herstellen, die dann jemandem nicht mehr wohl ist.
Neben der Präventionsarbeit ist es aber natürlich auch wichtig, um anzuschauen, was passiert, wenn es schon zu Übergriff gekommen ist. Was macht man dann?
Mit den Leuten, die Teil oder Institutionen, die Teil von unserem Netzwerk werden, wenn die eine Charta unterzeichnen, die Charta Stopp Grenzverletzungen. Und dort sind sie verpflichtet, mit dem Unterzeichnen dem auch in Krisenintervention zu investieren. Also nicht nur in Prävention, sondern eben auch zu überlegen, was machen wir, wenn etwas passiert ist. Und dort ist ganz ein entscheidender Baustein, die Wälder stellt. Dass Leute, die etwas erlebt haben oder etwas beobachtet haben, sich nicht mehr melden können. Da braucht es einerseits eine interne Anlaufstelle, aber eben auch eine externe, neutrale. Es kann sein, dass jemand von einer Leitung involviert ist und dass dann das Vertrauen ja nicht da ist, sich intern nicht mehr zu melden. Also da ermutigen wir oder fordern wir von den Unterzeichnern von dieser Karte, dass sie an dem arbeiten, Meldestellen arbeiten.
Man kann sich an diesen Stellen also melden, wenn man selber betroffen ist oder auch, wenn man etwas beobachtet oder mitbekommt, was man bedenklich findet. Da macht es eben häufig Sinn, wenn man sich gerade an eine offizielle Stelle wendet.
Wir empfehlen ganz fest, Täter nicht, wenn man selber etwas erlebt beobachtet hat. Also wenn es natürlich etwas sehr Niederschwelliges ist und es geht um eine Begrüßungsart, dann kann man einmal eine direkte Rückmeldung geben. Aber wenn man wirklich merkt, oh, da ist etwas passiert, das ist eigentlich sogar strafrechtlich relevant. Und da hat jemand mit Absicht eine Situation ausgenutzt, um sich selber zu befriedigen oder so, dann unbedingt den Täter nicht konfrontieren, sondern sich an die Meldestelle zu wenden und mit der das Vorgehen zu besprechen. Wenn keine Meldestelle besteht, man kann sich auch einfach an die Polizei melden. Es gibt kantonale Meldestellen. Also nicht Täter konfrontieren, das gibt denen sonst die Möglichkeit, alles schön zu reden. Die sind dann gewarnt und können unter Umständen sich sogar dann gegen die Opfer richten, die Aggressionen. Darum unbedingt Hilfe holen bei einer Meldestelle und das Vorgehen mit diesen Fachleuten besprechen.
Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn so etwas rauskommt und eben ein Täter oder eine Täterin überführt wird, wie geht man jetzt mit diesen Menschen um?
Was die Charta zum Beispiel fordert, ist, dass man Arbeitszeugnisse schreibt, die wahrheitsgetreu und vollständig sind. Es kann nicht sein, dass Leute, die Übergriff gemacht haben und Grenzverletzungen von einer Kirche zu der anderen weitergehen, dort wieder eine Anstellung finden und wieder Übergriff beziehen. Ich glaube, das wäre ein falsches Verständnis von christlicher Vergebung, wenn man dort einfach würde sagen, wir haben jetzt das vergeben, jetzt haben wir das auch vergessen und redet nicht mehr darüber. Wir müssen das offenlegen und wir müssen Menschen schützen. Da müssen wir wahrheitsgetreu sein. Und ich glaube, das muss man weit trennen voneinander. Wenn ein Opfer so weit ist, jemandem zu vergeben, dann ist das, denke ich, wirklich etwas, was uns den Glauben auch dazu ermutigt und auffordert. Was aber nicht heisst, dass man nicht auch offen leitet, was da passiert ist und auch die nötigen rechtlichen Schritte einleitet, die auch Konsequenzen zur Folge haben. Also zum Beispiel ein Berufsverbot oder sogar eine Anklage oder eine Anzeige mit der entsprechenden Verurteilung.
Da ist es auch wichtig, dass Kirchen konsequent sind, damit Kirchen ein Ort sind, wo sich Leute sicher fühlen können. Gerade jetzt, in einer Zeit, wo viele Leute ihr Vertrauen in die Kirche auch verloren haben.
Ja, ich glaube, das ist die grosse Vertrauenskrise der Kirche von unserem Jahrhundert. Ich denke, da ist ein riesiger Schaden entstanden, wo Leute den Ort der Kirche nicht als einen sicheren Ort erlebt haben, sondern als einen Ort, wo sie gefördert und wo sie ausgenutzt werden. Und ich glaube, wir müssen vor allem durch unsere Taten zeigen, dass die Kirche und kirchennahe Werke einen Ort von Sicherheit bietet, indem wir intensiv an dem Thema arbeiten, uns dem stellen und eine Kultur aufbauen, wo Übergriffe und Grenzverletzungen nicht passieren, sondern wo ein gesundes Verhältnis von Nähe und Distanz gelebt wird. Also wir können uns nicht mehr länger mit irgendwelchen Floskeln von Mitgefühl, sondern wir müssen wirklich angriffiger Prävention und Intervention schaffen.
Wir haben es ganz am Anfang schon gehört, ein grosses Risiko für Missbrauch besteht bei Machtgefällen. Darum wollte ich zum Schluss von Andi Bachmann-Roth noch wissen, wie dann ein guter, ein gesunder Umgang mit Macht aussieht.
Also Macht ist, denke ich mal, grundsätzlich nichts Schlechtes. Es ist die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, etwas zu bewegen. Die Bibel tut Macht nicht einfach negativ deuten. Aber ich glaube, wenn Macht sich einfach auf eine Person konzentriert, dann macht die eben auch etwas mit dem Menschen. Macht etwas mit einem Leiter. Und die Geschichte gibt so viele Beispiele von Leuten, die korrumpieren, wenn zu viel Macht sich auf sie fokussiert. Und dass man sich selber auch nicht spürt. Darum empfehle ich oder mir, dass man auch als Leiter in einem Gefüge eingebettet ist, wo man Rechenschaft schuldig ist. Also habe ich noch Leute, die mir reinreden können, die auch überhaupt sehen, wo ich dran bin und wo mich wirklich auch bremsen können. Ich bin zum Beispiel froh, habe ich einen Vorstand als Leiter der Allianz. Denen bin ich Rechenschaft schuldig. Ich habe eine Co-Leiterin. Und da bin ich auf Augenhöhe. Die könnte mich zurückholen, wenn ich würde abspacen oder wenn ich in Versuchung würde stehen, die Aufgaben, die ich mir anvertraut habe, die Macht in mir Geist auszunutzen.
Ja, und wie geht es euch mit dem? Hat das Aufdecken von diesen Fällen in den letzten paar Jahren euer Bild von der Kirche verändert? Wie findet ihr, soll die Kirche mit all diesen Fällen umgehen und wo besteht Verbesserungsbedarf in den Strukturen? Schreibt uns sehr gerne eure Gedanken und Geschichten auf erf-media.ch/podcast. Wir freuen uns, von euch zu hören. Dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich bin Leonie Walder und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Hebt euch Sorge und macht's gut. Gott und die Welt.
Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.